Credo, der Glaube der Kirche. Ein herzliches Willkommen hier Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wenn man sich den klassischen Philosophen oder Theologen so vorstellt, wie er da über seinen Büchern sitzt, ein bisschen verstaubt und nachgrübelt über die Geheimnisse der Welt und des Daseins, dann könnte man eigentlich meinen, naja gut, der redet vielleicht was vom Sinn oder Ähnlichem, aber von der Liebe, da weiß er nun auch nicht mehr als wir anderen auch, wenn überhaupt. Nur weil diese Menschen in manchen Dingen vielleicht ein bisschen schlauer sind als andere, können sie doch zur Liebe bestimmt nicht mehr sagen als jeder, in Anführungszeichen, normale Mensch auch. Auch ihre Gelehrsamkeit kann den innersten, den persönlichsten Teil eines jeden Menschen mit ihrer Deutungshoheit kaum okkupieren. Es ist ja vielerorts allgemeine Meinung, Common Sense, dass nun allerspätestens hier bei der Liebe der Punkt erreicht ist, wo man schweigen muss, wo man staunen muss und nicht schon wieder analysieren, definieren oder gar moralisieren. Und doch, die Geistesgeschichte ist voll von Personen und von ihren Meinungen, die ziemlich gründlich Bescheid zu wissen meinten. Es ist eine ganze Menge Papier über die Liebe beschriftet worden. Und das auch und gerade im Christentum, ja. Das Christentum hat sich nicht nur die Liebe zum Thema gemacht, sondern zu dem Thema. Christen haben die Liebe zu einer Art Superprädikat Gottes gemacht und zur göttlichen Tugend. Was hat es nun mit der Liebe im theologischen Sinne auf sich? Das wollen wir heute von dem emeritierten Systematiker und Moraltheologen Professor Dr. Manfred Balkenohl erfahren. Er ist uns aus Osnabrück zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Professor Balkenohl.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Vielen Hörerinnen und Hörern sind Sie ja wohl bekannt. Ich möchte Sie dennoch all denen, die Sie noch nicht bei Credo gehört haben, kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1936, geboren sind Sie im westfälischen Arnsberg. Sie haben Theologie, Psychologie, Philosophie, Pädagogik, Germanistik und Geschichte studiert und waren seit 1976 Professor für systematische Theologie und Moraltheologie an der Universität Osnabrück. Herr Professor Balkenohl, eine erste Frage. Was kann uns ausgerechnet die Theologie und im speziellen Sinn die Theologie über die Liebe sagen? Welche Kompetenz hat sie dafür und woher nimmt sie ihre Kompetenz?
Ja, die Kompetenz nimmt die Theologie aus der Offenbarung Gottes, in besonderer Weise aus dem Neuen Testament. Sie haben eben zu Recht gesagt, dass die Liebe das eigentliche Thema des Christen ist. Und die Gottesliebe und Nächstenliebe und Selbstliebe ist ja das zentrale Thema, das zentrale Gebot des Christen. Wir werden darauf zu sprechen kommen und diesen Gedanken vielleicht noch ein wenig vertiefen. Aber auch im Alten Testament haben wir die Mahnungen der Propheten vor uns, die immer wieder gemahnt haben und vor allen Dingen auch zum Schluss noch Johannes der Täufer, der die Umkehr angesprochen hat. Kehret um, das war sein großer Mahnruf. Metanoete, kehret um. Das heißt also eine Herzensumkehr. Und das ist genau das gleiche Wort, was Jesus dann in seiner Verkündigung aufgenommen hat. Die Umkehr des Herzens gegen die Starrheit des Herzens. Und dann auch das Hauptgebot des Christentums. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus allen deinen Kräften. Und dieses andere Gebot ist dem gleich. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Also das heißt, die Selbstliebe und Nächstenliebe und die Gottesliebe als Einheit und als Hauptgebot. Das ist uns schon überliefert aus der Heiligen Schrift. Und insofern würde ich sagen, ist das Offenbarungswahrheit. Und das ist unsere letzte Legitimation, uns mit diesem Thema zu befassen.
Herzlichen Dank für diesen Einstieg. Dann freuen wir uns nun auf Ihren Vortrag zum Thema die Liebe, Ihre theologische Grundlage.
Ja, danke schön, Herr Dornis, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir hatten ja schon über die Tugenden, die Urtugenden gesprochen, die göttlichen Tugenden, Glauben, Hoffen und Lieben. Und von der Entfaltung eben dieser genannten Urfähigkeiten, so nenne ich sie auch, des Hoffens, Lebens und Glaubens, hängt es ja nun wirklich ab, ob das Leben des Menschen gelingen kann. Es ist entscheidend, dass der Mensch Hoffnungselemente in seinem Leben hat und dass andere ihre Hoffnung auf ihn setzen können. Dass er befähigt ist zu lieben, auch dass er geliebt wird, dass er glauben kann und dass andere ihren Glauben auf ihn setzen können. Nicht, wie viel der Mensch hat und wie viel er kann, ist entscheidend dafür, ob das Leben des Menschen gelingt, sondern entscheidend ist, inwieweit diese Urfähigkeiten entfaltet werden. Das ist entscheidend für das ganze menschliche Leben. Und die Liebe ist die ranghöchste Tugend von diesen drei Grundfähigkeiten oder Tauglichkeiten, so können wir ja auch sagen, dazu. Die Liebe ist die ranghöchste Tauglichkeit und Tugend. Und aus den Fehlentwicklungen des heutigen Menschen, aus all den Fehlentwicklungen, die heute auf allen Lebensgebieten greifbar geworden sind, wird ja auch eine innere Unordnung, also Disharmonie, als Folge einer seelisch-geistigen Verarmung des Menschen festgestellt. Wenn man also daran sagen kann, das Leben des Menschen hat hier noch etwas nachzuholen. Wenn ich also sage, das Leben des Menschen muss gelingen, und wenn wir dann auf die Fehlentwicklungen gucken, dann wissen wir auch, wo wir ansetzen müssen, in pädagogischer und in pastoraler Hinsicht. Wir sehen eine seelisch-geistige Verarmung des heutigen Menschen und die Frage nach den tiefen Ursachen der menschlichen Desorientierung, aber auch der gesellschaftlichen Dissoziierung, wird von Jahr zu Jahr nachdrücklicher gestellt. Die Zivilisation und die wachsende Technisierung des Lebens für den Persönlichkeitsschwund verantwortlich zu machen, mutet reichlich oberflächlich an, da ja doch Technik und Erleichterung des Lebensvollzuges in sich noch keine bedenklichen Tatsachen sind. Auf der Suche nach den Quellgründen der Entordnungserscheinungen heute ist man längst beim Einzelmenschen angelangt und forscht nunmehr in dessen Charakter, in seiner gesamten Verfassung nach Anhaltspunkten für eine gültige Diagnose, ohne die eine Gesundung oder Heilung nicht zu erwarten ist. Anthropologie als Wissenschaft von Menschen im umfassenden Sinne, Charakterologie als Kunde von den Anlagen und Anzeichen menschlicher Eigenart in Sein und Verhalten und schließlich auch die Tiefenpsychologie, die sich um die innersten Vorgänge und Antriebe im menschlichen Seelenleben müht, dringen mit ihrer methodischen Beobachtung, mit dem vergleichenden Betrachten und Deuten bis zu den Antriebsbereichen menschlicher Lebensäußerungen sogar vor. Sie kommen in ihren Forschungsergebnissen zu merkwürdig übereinstimmenden Schlussfolgerungen. Der heutige Mensch sei betont ich-bezogen, ich verkrampft in seinem Fühlen, Denken und Streben. Der Verlust an Selbstvertrauen und Selbstsicherheit sei auf einen erheblichen Schwund an personalem Eigensein und sozialem Bezug zurückzuführen. Die allgegenwärtig gewordene Angst sei ein untrügliches Zeichen für die Verirrung der Gegenwartsmenschen, das Anwachsen der Neurosen, die zahlenmäßige Zunahme der hysterischen und neurotoiden Strukturen hat heute Ärzte, Psychotherapeuten, Erzieher und Seelsorger in der Vermutung bestärkt, dass die gegenwärtige Not des heutigen Menschen in erster Linie und ursprünglich eine Liebesnot ist. Das Ergebnis aus den Diagnosen oder auch der Differentialdiagnose in zahlreichen Fällen von Krankheit oder Lebensuntüchtigkeit, von Lebensüberdruss und Gemeinschaftsunfähigkeit ergab einen unverkennbaren Verlust an Ordnung und Tiefe in der personalen Liebe, an Sinnerkenntnis und Sinnbejahung im Individual- und Gemeinschaftsleben. Nachdem mit ganzen Reihen von Therapien, Chemotherapien, Bestrahlungstherapien, Homöotherapien, Suggestivtherapien und so weiter, bei vielen Kranken im günstigsten Fall nur eine vorübergehende Beseitigung der Krankheitszeichen im Bereich des Körperlichen erreicht wurde, eine faktische Heilung nicht eintrat, musste man annehmen, dass die Krankheitsursache auf seelischem Gebiet liegt und die Funktionsstörungen im leiblichen Bereich vorwiegend Zeichenwert, also Symptomcharakter haben. In der Deutung dieser Symptome stieß man bei vielen Patienten auf Fehlhaltungen und Fehlentwicklungen in einer fehlgeleiteten Liebe zu sich selbst, zu Mitmenschen oder zu Gott, dass dort der Ursprung zu suchen war. In zahlreichen Fällen, so es gelang, diese Verirrung zu beheben, stellte sich auch eine Besserung im gesamtmenschlichen Befinden ein. Die körperlichen Krankheitsphänomene verschwanden. Somit lag der Schluss nahe, dass eine geordnete Liebe nicht nur hohe heilende therapeutische Bedeutung hat, sondern dass sie eine Voraussetzung für ein gesundes menschliches Leben ist. Von Paracelsus sagt, die Liebe ist die beste Arznei. Diese Erkenntnis hat nicht nur für die Medizin revolutionierende Auswirkungen gehabt und hat sie immer noch. Sie wird sich auf alle Gebiete des menschlichen Lebens auswirken, in der Erziehung wie in der Wirtschaft, in der Seelsorge wie in der Rechtspflege, im Leben der Familie wie der Völker. Die Tatsache, dass die Liebe die Grundkraft, die universale, alles gestaltende, alles tragende und durchwaltende Macht im Menschen, auch in der Geschichte der Völker ist, kann nicht als eine Entdeckung neueren Datums bezeichnet werden. Sie war den Griechen ebenso geläufig wie den Römern, den Griechen, also Sokrates, Aristoteles, Plato, auch die ältere Stoa, dann die Römer, Horaz, Vergil, jüngere Stoa, Seneca, Epiktet und Marc Aurel. In jedem Jahrhundert der Geschichte gab es Menschen, die diese Tatsache gelehrt und gelebt haben. Die Helden und Heiligen, die großen Frauen und Männer der Geschichte, haben aus der Liebe gelebt und ihre unvergänglichen Werte geschaffen. Die Denkmäler der Kulturen, der Kunst und Literatur, die Werke der Menschenbildung und der Menschenführung, der Wissenschaft, vor allem der Armen- und Krankenpflege, die Leistungen der naturwissenschaftlichen Entdeckungen und ihre technische Auswertung sind die sprechenden Zeugen der menschlichen Liebesfähigkeit und der schöpferischen Liebeskräfte. Selbst in der Verzerrung, in den Fehlformen dieser weltbewegenden Macht ist für den durchschauenden Blick dieser Urquell alles Seins noch sichtbar. Darum ist die Liebe in ihren zahlreichen Ausdrucksformen immer wieder das Thema, nicht nur in Dichtung und Malerei, in Musik und Plastik, in Schauspiel, auch Kino. Sie ist die verborgene, untergründig wirkende Macht, sogar im Wirtschafts- und Erwerbsleben, im Machtstreben der Politik, im Glücks- und Genussstreben jedes Menschen. Sie schafft die Atmosphäre, der sich, ob sie vergiftet oder klar ist, niemand entziehen kann. In diesem weitesten Sinn bedeutet Leben einfach Lieben. Die universale Wirkung der Liebe in der Menschheit hat ihren Ursprung in der totalen Bestimmtheit des einzelnen Menschen durch die Liebe. Alle Anlagen und Kräfte des Menschen sind auf diese Macht hingeordnet, müssen ihr dienen, im Guten wie im Bösen, ob geordnet oder ungeordnet. Vom ersten Atemzug bis zum letzten steht der Mensch unter diesem Grundgesetz, das in seiner Erfüllung eine schier unerschöpfliche Tiefe, eine unermessliche Variationsbreite aufweist. In entwicklungsanthropologischer Sicht ist die Entfaltung des im Menschen angelegten Urtrauens zu einem gültigen Personenvertrauen die erste Voraussetzung dafür, dass der Mensch fähig wird zu lieben. Hier muss angemerkt werden, dass Liebe stets Antwort, stets Reaktion ist. Er erwidert die Liebe der Mitmenschen. In entwicklungspsychologischer Sicht die Liebe der Eltern. Auch hier ist die Doppelseitigkeit dieser menschlichen Urfähigkeit hervorzuheben, nämlich einmal die Fähigkeit zu lieben, aber auch die Notwendigkeit, geliebt zu werden und die Liebesfähigkeit im personal-sozialen Prozess zu fördern. Zu beachten ist vor allem, dass Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe, was wir also schon erwähnt hatten, in menschenkundiger und theologischer Sicht verflochten sind. Es ist ganz wichtig, dass wir diesen Gesichtspunkt sehen. Wenn Jesus bei den Krankenheilungen stets nach dem Glauben fragt und seltener nach der Liebe, so ist in diesem Glauben die Liebe mitgemeint. Wer an den Vater im Himmel und an seinen Sohn Jesus Christus glaubt, wird sie gleichzeitig auch wenigstens mit seiner Liebe lieben. Der Kampf Jesu gegen die Pharisäer oder gegen das Pharisäertum gilt nicht nur ihrem Unglauben und ihrer Überheblichkeit. Im tiefsten und letzten ist die Blindheit und Verstocktheit ihres Herzens, die Verliebtheit in ihre eigene Person gemeint. Weil sie nicht an den Menschensohn glauben, lieben sie in die Irre. Und weil sie in der Irre verharren und verharrten, schlossen sie sich selbst vom Reiche Gottes aus. Das achtfache Wehe euch müssen wir beachten gegen sie, gilt den pharisäischen Verirrungen in der Gottes- und Menschenliebe vor allem, die aus der Wurzel des Irrglaubens gewachsen sind. Das Werben Jesu um sein Volk in Wort und Wundertat, in seinem Leiden und Kreuzestod ist das Werben und Nachgeben einer Liebe, die alles menschliche Verstehen übersteigt und darum auch verspottet wurde. Das große Thema des Apostels Paulus in allen seinen Briefen ist die Liebe. Diese Gottesliebe nennt Thomas von Aquin Agape. Die anderen Formen der Liebe, da spricht er von Eros. Also die Agape, die Liebe Gottes zu den Menschen, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist und die Menschen zur Gegenliebe verpflichtet. Ob er im Brief an die Römer und an die Galater dieser Liebe das Gesetz oder das menschliche Streben nach Selbsterlösung gegenüberstellt oder ob er gegen die Uneinigkeit in der Gemeinde von Korinth eifert, in allen Fällen ist sie überwiegend geistige Liebe eben, diese Agape, die Ultima Ratio seiner Mahnungen und autoritativen Weisungen gegeben. Das müssen wir ebenfalls deutlich vor Augen haben, wenn wir das Thema Liebe zum Gegenstand machen. Das große Gebot der Liebe ist eben das Gebot Jesu, von dem wir zu Beginn sprachen. Auf die inquisitorische Frage des Schriftgelehrten. Bei Matthäus 22, 36 haben wir das: Meister, welches Gebot in dem Gesetz ist ein großes? Antwortete Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüte. Dies ist das größte und das erste Gebot. Ein anderes aber ist diesem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Dem Wortlaut nach will Jesus hier den beiden an verschiedenen Stellen im mosaischen Gesetz sich findenden Geboten den gleichen Rang zusprechen. Einmal im 5. Buch Moses, einmal im 3. Buch Moses haben wir ja die beiden Gesetze schon vorhanden. Jesus will betonen, dass sie für das sittliche Leben die gleiche Dringlichkeit, dasselbe Gewicht haben, dass sie demnach in demselben Maße indispensabel, unaufhebbar sind. Es scheint, dass diese Antwort noch ein weiteres besagen will hinsichtlich ihrer Zusammengehörigkeit, ihrer Abhängigkeit voneinander. Die Erfüllung des einen Gebotes bedingt die Erfüllung des anderen. Die integrative Verflochtenheit dieses Doppelgebotes, die in den Worten Jesu mitgemeint ist, ein neues wird noch einleuchtender im Blick auf Johannes, wenn er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebet einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran sollten alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid und wenn ihr Liebe zueinander habt, also bei Johannes. Jesus erklärt hier die Bruder- oder Nächstenliebe zum Kriterium seiner Jüngerschaft. Die Liebe des Menschen zu ihm und damit zum Vater ist untrennbar verbunden, auf das Innigste verwoben mit der Liebe zum Mitmenschen. Die Echtheit der Liebe zum Vater und zu ihm erhält ihren untrüglichen Erweis in der Liebe zum Bruder. Diese Nächstenliebe erstreckt sich sogar auf den Feind. Der Christusjünger, und das ist jeder Christ, bewährt sich in der Liebe zum himmlischen Vater gerade durch die Liebe, die er seinem Feind erweist. Das einzigartige Vorbild des himmlischen Vaters in seiner Liebe zu den Menschen verpflichtet den Christen zur größtmöglichen Gegenliebe, wie auch zur Bruderliebe aus demselben Geist. Wenn Jesus seinen Jüngern sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben, Exemplum Dedi Vobis bei Johannes, so meint er damit nicht nur die Liebe, die er seinen Jüngern erweist, sondern zugleich auch seine Liebe zum Vater, der ihn gesandt hat. So stehen in der Verkündigung und im Leben Jesu Gottes und Menschenliebe ineinander. Die Gottesliebe des Menschen erweist sich in der Bruderliebe. Und die Liebe zu den Mitmenschen erhält ihre Gültigkeit und Tiefe aus der Liebe zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Diese Integration von Gottes- und Menschenliebe zeigt sich auch im Leben der ersten christlichen Gemeinden und spiegelt sich eindeutig in den Briefen der Apostel. Und diese Integration von Gottes- und Nächstenliebe muss sich ebenfalls in jeder christlichen Gemeinde heute widerspiegeln. Diese Integration, davon haben wir gesprochen, von Gottes- und Menschenliebe, zeigt sich im Leben der ersten christlichen Gemeinden und spiegelt sich eindeutig in den Briefen der Apostel und spiegelt sich überall, wo sie christliche Gemeinde wieder formiert und weiterwirkt. Gleichzeitig aber gibt es auch den Versuch einer exklusiv innerweltlichen Menschenliebe. Den Fehlformen des Liebestrebens nachzugehen, lässt immer wieder auf den Versuch des Menschen treffen, in der Liebe ohne Gott, ohne seine genuine und bleibende Beziehung zu ihm auskommen zu wollen. Darin scheint tatsächlich die Tragik des Menschen seit der Ursünde der Stammeltern zu liegen. An Beispielen für eine innerweltliche Liebe ist in der Geschichte der Völker kein Mangel. Die zahlreichen Bekenntnisse der Gottsucher, wie sie in jenem Zeitalter der Menschengeschichte zu finden sind, geben hinreichenden Aufschluss nicht nur über die Gottessehnsucht der Menschenseele, sondern mit gleicher Deutlichkeit auch über die Irrwege und über das Heimfinden der irdischen Erosliebe. Dass die Religio, das Urmotiv in der Menschenseele ist, ohne dass die Entfaltung des Menschengeistes keinen Bestand haben und der letztgültigen Orientierung entbehren, beginnt wieder das Zentralanliegen menschlicher Erkenntnis zu werden. In der Literatur der letzten Jahrzehnte, kann man sagen, wird in zunehmendem Maße die Auffassung deutlich, dass im tiefsten Grunde der Seele kein Mensch von Gott loskommt. Dass die von Natur aus religiöse Seele, die Anima Naturalita Religiosa, unleugbare Wirklichkeit ist. Der Beitrag verschiedener Richtungen der Anthropologie, auch der tiefen Psychologie zu dieser Wiederentdeckung ist noch gar nicht abzuschätzen. Langsam beginnt man, sie von pauschalen Vorurteilen wirklich radikal zu lösen. Jede Untersuchung über die Liebe des Menschen, die von dieser Rückbindung, dieser Religio, dieser Rückbindung zu Gott absieht, von der seinsmäßigen Abhängigkeit der menschlichen Werteverwirklichung, von ihrem Ursprung und von ihrem Ziel bewusst oder ungewollt absieht, ist zwangsläufig mit einer Verzeichnung der Perspektiven, mit Fehldeutungen und Falschprognosen belastet. Auch eine Psychologie oder Menschenkunde mit einer solchen Hypothek belastet, vermag nicht zu den Quellen der Wahrheit, nicht zu einem wirklichkeitsgetreuen Bild von Menschen zu führen. Eine rein innerweltliche Menschenliebe versucht, die Dinge und Personen absolut losgelöst von ihrem Ursprung und Ziel zu gewinnen, um sie für die Erhaltung und Erhöhung und auch Erhöhung der eigenen Person zu benutzen. Da eine solche Liebe ohne Dienstwille ist, vermag sie den eigentlichen Wert, den Zweck und den Sinn des geliebten Objektes nicht zu erfassen. Es fehlt so einer Liebe der transzendente Bezugspunkt und darum der echte Maßstab. So fordert die Liebe des Menschen in ihrer Entfaltung nicht nur ein transsubjektives, außerhalb der Person liegendes, sondern ein transzendentes Objekt. Jede in dieser Welt bei ihren Objekten verweilende, mit ihnen sich begnügende Liebe trägt das Kennzeichen des Ungenügens. Sie ruft den Menschen nicht in seinem ganzen Wesen auf und kann ihn daher auch nicht erfüllen. An verschiedenen Stellen seines Werkes berichtet Augustinus, von dem Scheitern der zahlreichen Versuche, sich mit der innerweltlichen Liebe zu begnügen. Er gibt damit dem Leser einen tiefen Einblick in das Suchen seiner Liebe, bis sie in Gott die Läuterung und Erfüllung gefunden hat. Das Ergebnis seines Forschens und Suchens ist die Erkenntnis, dass die Liebe des Menschen nur dann gültig und von Dauer ist, wenn sie in Gott gründet und zu Gott hinstrebt. So liebt sie in ihm. Auf die Frage an Gott, was aber liebe ich, wenn ich dich liebe, macht Augustinus die Antwort sich nicht leicht. Im 10. Buch der Confessiones geht er durch über 20 Kapitel die Geschöpfe dieser Welt fragend an, ob sie es sind, die sein Verlangen in der Liebe erfüllen und befriedigen. Zuerst fragt er die Geschöpfe des Kosmos, Erde, Meer, Himmel, Sonne, Mond und Sterne. Sie antworten ausnahmslos, wir sind es nicht, was du suchst. Wir sind nicht dein Gott. Suche höher, als wir sind. Sie alle schrien mit gewaltiger Stimme, er selbst hat uns erschaffen. Daraus fragte er bei sich selbst an. Leib und Seele antworteten ihm, wir sind nicht Gott. Und er hat uns gemacht. Gedächtnis, Erinnerungen, Gemütsbewegungen, sie alle bezeugen das Gleiche. Einer der Höhepunkte des 10. Buches ist das Geständnis im 27. Kapitel. Spät habe ich dich geliebt, o Schönheit. So alt und doch so neu. Spät habe ich dich geliebt und siehe, du warst drinnen und ich war draußen und dort draußen suchte ich dich. Und missgestaltet warf ich der Wohlgestalt mich in die Arme, die du geschaffen. Du warst in mir und ich war nicht bei dir. Die Genesis dieser Liebe, so wie Augustinus sie in bisher unübertroffener Aussage dargestellt hat, weiß um die Höhen und Tiefen der menschlichen Person, ihres erkennenden Geistes und ihres Herzens. Sie weiß um Verirrung und Heimkehr, um Suchen und Finden, kurz um alle Grade und Nuancen, Formen und Variationen, die Menschenliebe durchlaufen kann, bis sie endlich in Gott zum Ziel und damit zur Vollendung gefunden hat. In diesen Aussagen des heiligen Augustinus handelt es sich nicht um einmalige und wiederholbare, sondern um allgemein menschliche Erlebnisse, um innermenschliche Kämpfe und Erfahrungen, die in abgewandelten Formen in jedem Menschenleben sich wiederholen können. Aus dieser Allgemeingültigkeit der augustinischen Erfahrungen erklärt sich die Wertschätzung, mit der bisher die Bekenntnisse des heiligen Augustinus aufgenommen worden sind. Zwei Seiten, ein und derselbe Medaille, sind die Fähigkeit zu lieben und den Sinn des Lebens zu erfassen. Liebe ist eine menschliche Urfähigkeit, wie angedeutet, und Urkraft. Sie zählt auch daher zu den göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. An diesen Tugenden, also Tugenden, das sind Tauglichkeiten, um das Wort einmal zu übersetzen, ist der Mensch mit allen seinen psychischen, physischen und geistigen Kräften beteiligt. So wie der Mensch in seinem Lebensprozess eine ganze Reihe von Stadien durchläuft, so sind auch die Urfähigkeiten, Hoffen, Lieben und Glauben einem vielgestaltigen Wandlungsprozess unterworfen. Diese Ur- und Grundqualitäten stehen letztlich in dem Dienst, dass der Mensch sein Leben auf Gott hin ausrichtet und zu Gott gelangt. Das ist also sein Weg von Gott zu Gott hin, dass dieser Lebensweg gelingt. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und diese Ur- und Grundqualitäten sind ein Geschenk Gottes an den Menschen, damit er eben diesen Weg, diesen Lebensweg zu ihm findet. In menschenkundiger Sicht beginnt jede Liebe damit, dass die Seele des Menschen von einem Gut, einem Wert oder einer Person ergriffen und beeindruckt wird. Sodann geht das Ergriffensein über zu einem strebenden sich hinbewegen zu diesem Wert und dem Ziel, eine Angleichung oder Vereinigung mit ihm zu erreichen. Nach Alter und Stand seiner Entfaltung sind die Formen der Liebe, die verschiedenen Formen der Liebe im Menschen wirksam. Die Formen der Liebe bestimmen die menschliche Kommunikation, die personalen Begegnungen und Beziehungen, die Ich-Du-Beziehungen. Es ist allerdings so, dass es erhebliche Unterschiede gibt im Reifungsgrad des Liebesstrebens, ob der Mensch primär sich selbst oder das mitmenschliche Du meint. Thomas von Aquin, von dem wir auch schon gesprochen hatten, benennt zunächst mal die Liebe mit dem Wort Amor. Und dann bezeichnet er, wie angedeutet, noch eine andere Art der Liebe, welche die Liebe zu sich selbst und zu den Mitmenschen übersteigt, nämlich die Gottesliebe, die er dann nicht mit Amor, sondern mit einem anderen Wort bezeichnet, mit Caritas. Die Gottesliebe ist eine Antwort des Menschen auf die von Gott dem Menschen zuerst erwiesene Liebe, so wie jede Liebe Antwort, Reaktion ist. Weil Gott den Menschen zuerst geliebt und ihn aus Liebe ins Dasein gerufen hat, darum vermag der Mensch, Gott wieder zu lieben. Und wir können sagen, wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung. Wenn wir also ausgehen von der Ebenbildlichkeit Gottes, dann können wir ja doch wohl die Frage stellen, wann sieht man denn am deutlichsten, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist? Und darum sage ich, wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung. Im Lebensprozess des Menschen sind es die Mitmenschen, und zwar zunächst einmal die Eltern, welche das Kind lieben und dadurch die Liebe des Kindes erwachen lassen. Vor allem ist es zunächst einmal die Gestalt der Mutter, welche in ihrer Liebesbeziehung zum Kinde als die erste religiöse Erfahrung, als Religio Primaria, wie man sie auch bezeichnet hat, agiert und reagiert. Hier ist aber ganz präzise das Abbild zu sehen, wovon die Rede war, nämlich Gott liebt den Menschen zuerst und erst dann kann er auf die Liebe Gottes durch Gottes Liebe antworten. Im Werdeprozess des Menschen erkennen wir die gleiche Abfolge. Und es wird hiervon deutlich, dass alle entscheidenden Beziehungen zwischen Mensch und Gott im Werdeprozess des Menschen schon abgebildet sind. Zu den Kernaussagen des Glaubens gehört die Offenbarungswirklichkeit, von der wir eben sprachen, dass der Mensch Ebenbild Gottes und Kind Gottes ist. Gottes Kindschaft und Gottebenbildlichkeit sind jedoch Glaubensaussagen, die wir nicht beweisen können. Wir können diese Wirklichkeiten aber aufweisen. Es liegen im Leben Erfahrungsweisen bereit, die einen Zugang zu den Glaubensmysterien finden lassen, nämlich hier die Kindschaftserfahrung und das Ähnlichsein des Kindes zu seinen Eltern. So haben wir für alle großen Mysterien des Glaubens deutliche naturale Ansätze in dieser Welt, sodass wir nicht auf die Realisierung des Hoffens, Liebens und Glaubens auch und gerade zu Gott hin ohne Anhaltspunkte, ohne Symbole angewiesen wären. Selbst die unscheinbarsten Vorgänge im Leben eines Menschen haben Symbolgehalt. Und die Symbolintuition ist es, die den Menschen zum Hoffen, Lieben und Glauben hin befähigt und auch dazu ermächtigt, größere Glaubenswahrheiten akzeptieren zu können. Die Einübung zur Gottesliebe hin ist im Lebensprozess immer ein langer, beschwerlicher, auch mit Rückschlägen und Verirrungen besetzter Weg. Die Gottesliebe selbst aber bleibt das Ziel. Sie ist die eigentlich höchste, übernatürliche und bleibende Befähigung, Gott um seiner unendlichen Vollkommenheit willen vor allem über alles hochzuschätzen und ihm in der innigsten Hingabe zugetan zu sein. Auf dieses höchste Gut, auf Gott, ist der Mensch in seinem innersten Wesen heraus hingeordnet, was wir eben in den Worten des heiligen Augustinus bereits gehört haben. Das Leben des Menschen, um das nochmal zum Schluss deutlich zu machen, kommt zwar von Gott und führt zu Gott hin. Es beginnt aber nicht direkt mit der Gottesliebe, sondern mit der Liebe zu seinen Stellvertretern, nämlich zu den Eltern. Dass Eltern Stellvertreter Gottes sind, ist schlicht Katechismuswissen. Wir haben den lapidaren Satz im Katechismus: Die Eltern sind Stellvertreter Gottes. Alle Liebeserweise gegenüber Menschen sind Vorstufen zu der vollständigen Hingabe des Christen an Gott. Der Christ wird sich aber eingestehen müssen, dass er lebenslang auf dem Weg ist und an keinem Punkt seines Lebens die vollkommene Gottesliebe erreicht hat. Er ist immer von der eigensüchtigen, sich selbst suchenden Liebe bedroht. Ein wichtiger Gesichtspunkt, den ich angedeutet habe, aber hier nochmal zusammenfassen möchte, ist dieser: Christliche Nächstenliebe kann ohne wahre Gottesliebe nicht gelingen. Wer das immer noch meint, verkennt den Tatbestand, dass jegliche Liebe aus Gott ist und sich sowohl auf Menschen als auch auf Gott bezieht. Man kann die Liebe nicht von ihrem Ursprung loslösen, ohne an seiner Person sowie an mitmenschlichem Du zu gewärtigen. Da der Mensch Ebenbild Gottes ist, die Ebenbildlichkeit Gottes in sich trägt, ist er aus seiner geschöpflichen Verfassung heraus auf Gott hingerichtet. Der Mensch ist Gottes fähig. Er trägt sein Abbild. Und daher können wir auch nochmal sagen, wenn der Mensch liebt, tritt die Ebenbildlichkeit Gottes am stärksten in Erscheinung. Damit möchte ich meine Ausführungen beschließen. Ich bedanke mich, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Herzlichen Dank, vergelt's Gott, Professor Balkenol, für... Lassen Sie mich, Herr Professor, am letzten Punkt Ihres Referates aufgreifen. Für einen Außenstehenden mag das nach einem ziemlich harten Verdikt sich anhören, dass es ohne die Hinwendung der Liebe zu Ihrem letzten Ziel, zu Gott, dass sie innerweltlich nicht wirklich gelingen kann. Es scheint dadurch ein Großteil von Menschen, für die Gott ja keine lebensrelevante Größe ist, doch zu disqualifizieren. Ist es wirklich so? Kann es nicht wirklich im letzten Sinne das Leben gelingen, wenn nicht irgendwann an einem Punkt des Lebens die Liebe zu Gott aufscheint?
Der Mensch kommt von Gott, man geht zu Gott hin, ob er darüber reflektiert oder nicht. Das ist erstmal schon mal zweitrangig. Wir wissen allerdings aus der Offenbarung, dass der Mensch als solcher das Abbild Gottes trägt. Und für den heute lebenden Menschen ist es tatsächlich schwierig geworden, zu einer Frage geworden, wie er die Liebe Gottes erfahren kann und woher er überhaupt weiß, dass Gott ihn liebt oder dass er auch gar nicht weiß, was Gottes Liebe ist. Wir wissen zwar, dass der Mensch hier eine Antwort erfahren kann, und zwar über Menschen, die ihn im Auftrag Gottes so bejahen, wie er ist, in seiner Unfertigkeit und mit all den Möglichkeiten, die er in sich trägt. Aber um Ihrer Frage näher zu kommen, ist wirklich eine schwierige Frage. Der Mensch, der Weg des Menschen zu Gott ist nicht verbaut, auch wenn er nicht darüber reflektiert, dass die Liebe für den Menschen im Grunde eine Liebe ist, die von Gott geschenkt ist. Viele Menschen gehen ja auch mit Krücken, sage ich mal so, als Bild zu Gott, den Weg zu Gott. Und diese Krücken, diese Hilfen, diese Gehhilfen, die kann man ihnen auch nicht einfach nehmen. Die brauchen sie vielleicht, um den Weg zu Gott zu finden. Der Glaube, den wir haben, dass es so viele Wege zu Gott gibt, wie es Menschen gibt, dieser Glaube ist für uns unverrückbar. Ich glaube jedenfalls an diesen Satz und bin davon überzeugt. Inwieweit jeder Mensch diesen Weg findet. Ich habe da schon meine theologische Auffassung, von der ich überzeugt bin, dass die Auffassung der Kirche ist. Denn wenn Gott die Welt erschaffen hat und den Menschen erschaffen hat, als Krone der Schöpfung, dann hat er hier sich kein Pleiteunternehmen geleistet, sondern dann hat er hier auch in seiner unendlichen Güte und Vollkommenheit auch die menschliche Schwachheit gesehen. Und der Mensch geht auch mit seiner Schwachheit. Wir alle gehen mit unseren Schwächen den Weg zu Gott. Da muss man auch sehen. Es scheint mir ein wichtiger Gesichtspunkt zu sein. Und ich sage mit den Krücken, also Gehhilfen, dann brauchen wir alle vielleicht Gehhilfen, um diesen Weg zu Gott zu finden.
Nochmal zur Einheit auch von, das hatten Sie in Ihrem ersten Teil und auch im zweiten Teil des Vortrages angesprochen, die Einheit auch von Nächsten und Selbstliebe. Auch diese Selbstliebe, zu der wir ja auch irgendwie gefordert sind, wenn es heißt, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Gut, bei der Nächstenliebe kann man sagen, da haben wir einen einigermaßen zuverlässigen Hausverstand, der da ganz ordentlich beurteilen kann, wann wir nun Nächstenliebe praktizieren. Aber wie ist es bei der Selbstliebe? Gibt es jenseits von einer praktischen Anweisung für den Lebensvollzug, gibt es einfach so ein theoretisches Kriterium dafür, wann die Selbstliebe tatsächlich gelungen ist?
Es ist ein ganz schwieriger Punkt. Gerade hier scheitern ja viele Menschen daran, wenn sie so stark und so unaufhörlich sich einsetzen und nachher zusammenbrechen, dann haben sie eigentlich diesen letzten Punkt, diese Liebe zu sich selbst, vielleicht nicht in der christlichen Weise befolgt. Zur Selbstliebe gehört auch, dass der Mensch auf sich selbst achten muss, sich auch selbst fähig sein muss, sich auch selbst was Gutes anzutun. Er darf sich nicht, um das Wort jetzt mal negativ zu gebrauchen, sich so aufopfern für andere, dass er nachher selber nicht mehr da ist, zusammenkracht, zusammenbricht. Das ist nicht die Aufgabe des Menschen. Er hat auch selbst für sich selbst zu sorgen, für sich und für seine Mitmenschen selbstverständlich. Daran sehen wir ja auch die Einheit von Selbstliebe und Nächstenliebe. Der Mensch hat immer auch solche Menschen um sich, für die er Verantwortung trägt und auch tragen muss. Und das Ganze natürlich verankert in der Gottesliebe. Die Einheit von Selbstliebe, Nächstenliebe und Gottesliebe ist eine Aufgabe, letztlich ein Geheimnis, welches wir mit unseren geringen sprachlichen Mitteln nicht einmal aussagen können.
Herzlichen Dank bis hierher für diese Ihre Antwort. Wir haben einen Anrufer in der Leitung, Bruder Franz. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage. Vielleicht können Sie mir die Stelle noch mal wiederholen. Ich habe sie nicht mehr so genau im Kopf. Und zwar haben Sie gesagt, bezüglich der Liebe, der Elternliebe, was Katechismuswissen da ist. Können Sie diesen, das ist schlicht und weg Katechismuswissen. Können Sie mir diesen Satz noch mal wiederholen?
Ja, ich hatte gesagt, das ist schlicht Katechismuswissen. Und der lapidare Satz, die Eltern sind Stellvertreter Gottes. Ich beziehe mich auf den katholischen Katechismus der Bistümer Deutschlands.
Ja, mir geht es jetzt darum, die Eltern...
Paderborn, nicht wahr? Ja, Seite 219 und Seite 222.
Ja, mir geht es jetzt um das ganz Praktische. Ja. Wenn Sie sagen, die Eltern sind Stellvertreter Gottes, was sage ich da Jugendlichen, Also solche fürchterlichen Eltern hatten, also wenn die Eltern praktisch genau das Gegenteil machen, genau auf der anderen Seite sind, das kann ich denen nicht beibringen.
Verstehe. Ja? Ganz wichtige und schwere Aufgabe zugleich. Das ist vielleicht eine der schwierigsten Aufgaben, die wir haben. In solchen Fällen immer ein Plädoyer für die Eltern. Ein Plädoyer für die Eltern beinhaltet ja nicht, dass man das alles akzeptiert.
Ja, ja, das ist richtig, ja, ja.
Nicht, sondern dass man eine Art Verständnis anbahnt.
Ja.
Dass also das trotz der Defizite die Kinder und die Jugendlichen vielleicht einsehen, dass die Eltern ja doch unverzichtbar waren in ihrem Leben und sind.
Ja, ja, ja.
Und damit, dass sie einsehen, dass die Eltern ja auch einen Lebensweg hinter sich haben und dass manches einsehbar wird. Also in vieler Hinsicht zu versuchen, ein Plädoyer für die Eltern aufzurichten, aufzubauen.
Vielen Dank für diesen wichtigen Beitrag. Ja. Als nächste Anruferin hat uns Frau Lauer erreicht. Grüß Gott.
Grüß Gott. Guten Abend, Herr Professor Balkenohl. Ich wollte mich eigentlich nur ganz herzlich bedanken für Ihren heutigen wunderbaren Vortrag und Ihre tiefgehenden, zu Herzen gehenden Gedanken. Das war mein...
Ja, danke schön.
Ja, vielen Dank, Frau Lauer. Vielen Dank Ihnen, Herr Professor Balkenohl, für diesen Vortrag. Auf Wiederhören, einen schönen Abend nach Osnabrück.
Gerne, danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie sich eingebracht haben, dass Sie hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, eine behütete Nacht, viel Freude weiterhin bei unserem Programm. Ihr Gregor Dornis.